Deutschlandfunk. Das Feature.
Ich glaube, er wollte sich eben als Retter inszenieren, um eben etwas zu machen, was er gut kann. Ich glaube, dass eigentlich alle Menschen versuchen, etwas zu machen, was sie gut können. Und ich denke, bei ihm war es auch so. Er hatte da etwas gefunden, was er meinte, gut zu können. Auch wohl nachweislich ganz gut kann, diese Notfallsituationen zu handeln. Und natürlich, ja, dann auch im Mittelpunkt zu stehen in so einer Situation, einer schwierigen Situation. Es gab wohl viele Leute, die da auch im Krankenhaus etwas Angst vor hatten, Respekt davor hatten zumindest. Högel selber ist wohl auch manchmal ein bisschen arrogant aufgetreten. Soll wohl auch gesagt haben, diese jungen Assistenzärzte, die haben da gar keine Ahnung von. Soll er wohl auch solche Sprüche gemacht haben, lasst mich mal, so sinngemäß.
Ich stand einfach mal daneben. Ich kann mich an eine Szene erinnern. Da hat ein Assistenzarzt noch gar nicht so lange auf der Herzchirurgie. Der Patient musste wieder intubiert werden und er kriegte den Tubus nicht rein. Und dann ist Nils Zögel oder Nils H. ganz cool dahinter in den Kopfende gegangen und hat ihn da ganz cool reingetan und hat ganz viel, sag ich mal, von dem Stationsarzt Beifall gekriegt, dass er das so gut gemacht hat und dass er das so in Ruhe gemacht hat. Das konnte der. Ja, und so hat er sich schon dann auch Anerkennung erworben. Relativ schnell, dass die Leute dann sagten, oh, so ein guter Mann, der passt dir doch her.
Er war bei den Kollegen so geschätzt, dass er eine Halskette gebastelt bekam aus Braunülen, also aus Venenkathetern, als Anerkennung dafür, dass er der Reanimationschampion in der Liga war. Und das hat ihm gut getan, das hat der Langeweile, der Leere entgegengewirkt. Das hat aber auch bedeutet, dass er sich für einen Augenblick oder auch für etwas mehr als den Augenblick fühlen konnte, als ein Mensch, der dem Tod aktiv begegnet und ihn besiegt in diesem Fall.
Er arbeitete umsichtig und gewissenhaft. Über den Krankenhausmörder Nils Högel. Ein Feature von Roswitha Kraus.
Vor Gericht habe ich ihn ja erlebt während meiner Aussage. Und nein, der hatte überhaupt nichts mehr mit dem Nils Högel zu tun, den ich als Kollegen damals kannte. Der wirkte wie ein gebrochener Mann.
Frank Laugstermann, Ex-Kollege von Nils Högel in Oldenburg.
Wenn man ihn so beobachtet hat in seiner ganzen Motorik, wahrscheinlich unter Medikamenten, Psychopharmakas, Antidepressiva, ich weiß es nicht genau, aber das wirkte schon so in diese Richtung, dass er da mächtig ruhig gestellt war, wo ich gesagt habe, nein, da muss sich keiner Sorgen machen, der kommt sowieso nicht mehr lebend raus, der wird nicht uralt, nicht, wenn er so weitermacht. Nicht? Also ich habe mich deswegen erschrocken, weil sich da ein Mensch innerhalb von 10, 12 Jahren also wirklich völlig verändert hat, wirklich zu einem Frack. Der pustete allein diesen Weg, den er da aus seiner Mittagszelle denn da reinbrachte, pustete der wie eine Dampflok. Also der ist schon, der ist fertig, würde ich mal so sagen.
Nils Högel aus Wilhelmshaven wird vermutlich als größter Krankenhausmörder der Nachkriegszeit in die deutsche Geschichte eingehen. 30 Morde und 60 Mordversuche hat er in den beiden vorangegangenen Prozessen zugegeben. Wie viele Tote er wirklich auf dem Gewissen hat, wird nie ganz zu ermitteln sein. Zum Beispiel, weil man die Opfer, die Feuer bestattet wurden, nicht mehr auf Giftrückstände untersuchen kann. Ab Oktober 2018 kommen am Landgericht Oldenburg jetzt 98 weitere Fälle zur Anklage. Am Strafmaß lebenslänglich wird dieser Prozess nichts ändern. Aber die Angehörigen der Opfer fordern Gewissheit und Schadensersatz. Danach wird es in einem weiteren Verfahren um die Frage gehen, wer von Högels Vorgesetzten etwas gewusst und vertuscht hat. 5 ehemalige leitende Mitarbeiter sind angeklagt, des Totschlags durch Unterlassen.
Oktober 2003, Klinikum Delmenhorst.
Er ist damals ins Klinikum gekommen wegen einer Magen-Darm-Operation. Und 14 Tage nach seiner Operation, er war auf dem Weg der Genesung, wir hatten uns schon Gedanken gemacht, wie es sozusagen dann weitergeht mit Reha und so. Und dann ist er aus heiterem Himmel zweimal reanimationspflichtig geworden. Er ist zweimal von Nils Högel ermordet worden. Ja, beim ersten Mal hat er ihn wieder reanimiert und zurückgeholt. Und ja, Högel hat ihn dann 2 Tage später nochmal ermordet.
Christian Marbach, Sprecher von 200 Nebenklägern.
Bei uns ist es eine besondere Konstellation. Und zwar hat meine Tante damals im Krankenhaus auf einer anderen Station gearbeitet. Sie hat sich entsprechend sehr eng um meinen Opa gekümmert, ja, während seines Krankenhausaufenthaltes. Und als sie dann plötzlich verstarb, hatte sie sofort den Verdacht, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist.
Mit 17 Jahren beginnt Högl in Wilhelmshaven eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Zwei Jahre später, 1999, fängt er auf der herzchirurgischen Intensivstation des Klinikums Oldenburg an. Das Klinikum hat einen guten Ruf. Er ist zunächst gerne hier, aber die Arbeit fordert und belastet ihn zunehmend. Er fängt an zu trinken, entwickelt Depressionen und Angstzustände.
Es gibt ja so ein paar Eckpunkte auch in seiner Biografie, wo er große Angstattacken hatte bei der Geburt seines Kindes. Da muss man mal gucken, wie das zeitlich alles so passt. Er hat selber einen Unfall gehabt, bei dem er sich zweimal überschlagen hat, danach auch für Panikattacken entwickelt hat. Sein eigener Vater hatte einen Herzanfall, glaube ich. Also da gab es diverse Punkte, die Ängste vergrößert haben.
Carsten Krugmann, Reporter der Nordwestpresse, die mit über 100 Artikeln half, den Skandal öffentlich zu machen.
Es klingt ein bisschen so, als ob da irgendwo in diesem größeren Umfeld von einem längeren Zeitraum irgendwas mit ihm geschehen sein konnte. Dass er vielleicht einfach diesen Aufbau brauchte, dieses sich selber aufbauen, sich selber zu inszenieren, sich selber ins Rampenlicht zu stellen und zu zeigen, guck mal, ich kann was. Ich bin nicht so unsicher, wie ich mich jetzt gerade aktuell fühle, weswegen ich auch vielleicht Medikamente nehmen muss, sondern ich bin auch gut in diesen Dingen. Und dafür gab es auch Anerkennung und Lob dann, ja.
Was mir auffiel, war so erstmal, der hatte schon auch einen großen Hals, wie man so sagt. Also der hatte eine große Klappe, damit passt er aber sehr gut auf diese Herzchirurgie, das hatten da viele. Und er war, also Notfälle sind gar nicht so selten auf so einer Station mit den sehr schwer kranken Herzgeschichten. Er war, das fiel mir als erstes auf, unglaublich aktiv und immer schnell dabei, wenn es um Reanimationen ging. Also der entwickelte eine Energie von 0 auf 100, das war unglaublich. Also das war so der erste Eindruck, den ich von ihm hatte, nicht? Dass ich sagte, okay, alles andere, was nachher gekommen ist, dass er Menschen in diese Situation hinein befördert hat, das ist ja dann wieder nochmal eine andere Geschichte, um sich dann zu beweisen.
In einer Intensivstation ist das Leben gekennzeichnet durch permanenten Stress, durch schwierige und schwierigste Patientinnen und Patienten, durch Entscheidungszwänge, durch eine erhebliche Geräuschkulisse, zum Beispiel Röcheln, akustische Alarmierung von Alarmsystemen, Piepen, Schellen, Rufen.
Professor Karl-Heinz Beine, Psychiater, Autor von Tatort Krankenhaus, wie ein kaputtes System Misshandlungen und Morde an Kranken fördert.
Und es ist gekennzeichnet dadurch, dass wir permanent konfrontiert sind mit schwerem und schwerstem Leiden und Tod, dass wir permanent konfrontiert sind mit Verzweiflung, Verzweiflung von sterbenden Menschen, Verzweiflung aber auch von Angehörigen und dass wir schwere und schwerste und folgenreichste Entscheidungen zu treffen haben innerhalb von wenigen Augenblicken, die dann entscheiden über Tod und Leben.
Und insofern gab es dann im Laufe der Monate, sag ich mal 1999 ins Jahr 2000 hinein, so die ersten Häufungen auch der Reanimation. Das fiel auf, wenn der Dienst hat, sind häufig viele Reanimationen. So, und da habe ich mich zum Beispiel mit einem ehemaligen Kollegen auch ausgetauscht und untereinander, sagen wir mal, so 3-4 Kollegen, die ihn so ein bisschen im Blick hatten und das dann auch durchaus den Leitungskräften dort, den pflegerischen Leitungen weitergegeben haben.
Die Intensivstation ist ein Ort, der das Morden leicht macht. Die Patienten liegen an Kabeln, Zugänge für Medikamentenzufuhr sind gelegt. Die meisten schlafen oder liegen im künstlichen Koma. Arglose Opfer, die auf helfende Hände hoffen.
Ich bin zu einer der Leitung mal hin. Das war, als mir das erste Mal auffiel, dass das Kalium so hoch ist. Und da habe ich zu einem eigenen Stationspfleger gesagt, das kann mir keiner erzählen, dass das Kalium auf einmal auf 9 springt. Da stimmt was nicht. Ja, wir beobachten das. Ich sage, ja, dann guck mal hin, wenn der Kollege Dienst hat. Ja, da ging es ja um Nils H. So, das war das einzige Mal, dass ich da hingegangen bin. Im Nachgang sind immer wieder Kollegen da hingegangen. Und nachher kommt man gar nicht mehr weggucken. Wenn 3 Menschen in einer Nacht sterben, da kann man nicht einfach die Tagesordnung rübergehen, nicht? Aber die haben nicht die richtigen Schlüsse gezogen. Oder wollten nicht, oder wenn sie die richtigen Schlüsse gezogen haben, dann haben die Ärzte, und so soll es ja auch sein, der damalige Verwaltungsleiter, gesagt haben, nee, also eine Anzeige machen wir auf gar keinen Fall. Weil natürlich ist so Negativpresse für so ein Krankenhaus schlecht.
Es gibt ja diese Geschichte, dass es diese Krisensitzung oder diese Besprechung im Klinikum Oldenburg gab auf der Station, weil die festgestellt haben, wir haben eine erhöhte Zahl von Reanimationen und wir haben eine erhöhte Zahl von Toten. Und womit hat das zu tun? Und das war ja eine Besprechung der Station, da hat Högel auch dran teilgenommen. Und er hat ja später den Polizisten gesagt, bei den Vernehmungen, da habe ich gedacht, die haben mich, ich bin aufgeflogen. Und er hat sich danach ja umgehend krank gemeldet, ist 3 Wochen nicht zum Dienst gekommen. Das ergibt dann auch im Nachhinein ja erschreckenden Effekt, dass in diesen 3 Wochen es nur 2 solche Todesfälle gab. Dann kommt er wieder, es ist nichts passiert, keiner hat sich bei ihm gemeldet. Kein Polizist, kein Vorgesetzter, sonst etwas. Er kommt wieder, nimmt den Dienst auf. Und an dem Wochenende, er steigt mit einer Wochenendschicht wieder ein, an dem Wochenende sterben, ich glaube, 5 Patienten. Es gab 10 Reanimationen, also er hat mehrere von denen gleich mehrfach reanimiert oder in diesen Zustand versetzt.
Der hatte da schon nachher einen Status, bevor die misstrauisch wurden, wo du sagst, der stand da ganz oben in der Hierarchie. Ja, der passte da einfach gut rein. Deswegen war der unauffällig. Der schwamm quasi wie so ein Haifisch um einen herum, aber ist in der Gruppe angesehen gewesen, anerkannt gewesen. Und als es gar nicht mehr ging, schiebt man ihn weg. Das war alles. Man schiebt ihn weg in die Anästhesie im selben Haus. Auch wieder mit Intubation, mit Medikamenten und so weiter. Und erst da, als er da auffällig wurde, dass es da vermehrt Reanimationen gab, da ist wirklich reagiert worden.
An einem einzigen Wochenende im September 2001 werden auf der Intensivstation mehr als 20 Reanimationen gezählt. Nils Högel wird kurzerhand an die Anästhesie weitergereicht. Angeblich, weil er dort weniger anrichten kann. Niemand warnt die Kollegen.
Ich kann mich erinnern, als es hieß, Nils Högel geht in die Anästhesie, eine große Erleichterung bei der Mehrheit der Mitarbeiter. Die war schon da. Der ist ja ungebremst in die Anästhesie gefördert worden. Und dann wurde das da wieder auffällig. Und dann auf einmal gab es da Zwischenfälle. Und dann erst ja ist es ja so weit gekommen, dass der Chefarzt dort gesagt hat, Schluss, aus, der muss hier weg. Und dann, wie wir wissen, der Deal mit der Pflegedirektion, gutes Zeugnis, 3 Monate Geld weiter und dann bin ich raus. Und alle sagten, und auch die damalige Pflegedirektorin, die sagte, daran kann ich mich gut erinnern, Gott sei Dank, jetzt wollen wir aber auch nicht mehr darüber reden.
Aus dem Urteil 2015 vor dem Landgericht Oldenburg in der Schwurgerichtssache gegen Herrn Nils Högel wegen Mordes.
Die Zeugin schrieb ihm absprachegemäß unter dem 10.10.2002 ein positives Zeugnis, in dem ihm bescheinigt wurde, umsichtig, gewissenhaft und selbstständig gearbeitet und in kritischen Situationen überlegt und sachlich richtig gehandelt zu haben. Die ihm übertragenen Aufgaben habe er zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Er sei aufgrund seiner Einsatzbereitschaft und seines kooperativen Verhaltens im Mitarbeiterkreis und bei Vorgesetzten beliebt und geschätzt gewesen. Aus dem Klinikum sei er auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Das Arbeitsverhältnis endete offiziell zum 31.12.2002.
2001 hatte es schon einen Skandal im Oldenburger Klinikum gegeben, den sogenannten Hygieneskandal. 2 Patienten starben an kontaminierten Kontrastmitteln. Aus Angst, wieder in negative Schlagzeilen zu geraten, versuchte die Klinikleitung, Nils Högel mit einem goldenen Handschlag loszuwerden. Die Leitung verzichtete darauf, die Polizei einzuschalten. Und auch als der Klinikum-Geschäftsführer Rudolf Mintrop 2005 parallel das Management des Klinikums Delmenhorst übernahm, in dem Högel dann in flagranti ertappt wurde, gab er sein Wissen aus seiner Oldenburger Zeit nicht an die Behörden weiter.
Was wir im Nachhinein rausfinden an Weggucken oder auch an stillschweigendem Einverständnis, das ist schon haarsträubend im Einzelfall und erschreckend. Grundsätzlich gilt, es muss immer so sein, dass es eine Täterin oder einen Täter gibt, die bestimmte Veranlagungen, bestimmte Neigungen, bestimmte Persönlichkeitseigenschaften mitbringt. Aber es muss immer auch ein Milieu geben, in dem so etwas möglich ist und erst recht möglich ist über eine so lange Zeit mit solchen großen Opferzahlen.
Anfang 2003 fängt Högel am Klinikum Delmenhorst an. Das gute Arbeitszeugnis aus Oldenburg ebnet den Weg. Högel arbeitet Tag und Nacht, macht Überstunden, nimmt Nachtdienste und fährt an den Wochenenden im Rettungswagen als Sanitäter mit.
Es spielt eine erhebliche Rolle, dass Täterinnen und Täter sich in dem Augenblick, wo sie Hand anlegen, fühlen können als Herr oder Herrin über Leben und Tod. Jedenfalls für einen Augenblick. Und dieses macht primär für den Augenblick ein Gefühl der Erleichterung, das nicht lange anhält. Und dass dann, wenn die Reflexion einsetzt und das Wissen um die eigene Delinquenz, die eigene Kriminalität und die eigene Unfähigkeit, mich aus dieser beruflichen Situation jetzt zu lösen, wird das eigene Leiden noch schlimmer. Und der Anblick des Leidens wird noch unerträglicher für mich und ich gehe hin und schwinge mich erneut auf zum Herrscher über Leben und Tod.
Das klingt schon nach Sadismus. Er bekommt ja genau mit, wie die Menschen reagieren.
Axel Petermann, Buchautor und Mordermittler.
Natürlich die Reaktion des Patienten, die ist zum einen, dass er mit um sein Leben kämpft, dass der Atem nicht mehr geht, dass das Herz flimmert, dass es ihm schlecht geht. Und dann kommt dann diese Elektroschockbehandlung, dass der Körper sich aufbäumt, der Strom den Körper durchfließt und der ganz heftig reagiert. Und das muss ja etwas sein, was ihn auch irgendwie nicht abstößt, sondern dass er quasi diesen Zustand immer und immer und immer wieder bei diesem Patienten hervorruft. Man kann es in gewisser Weise mit einem Sadisten vergleichen, der sich natürlich auch an der Reaktion seines Opfers ergötzt.
Intubieren durch Mund- und Kehlkopf bis in die Luftröhre, dann den Defibrillator an den Brustkorb halten, Stromschläge auslösen. Irgendwann schlägt das Herz wieder regelmäßig, wenn es gut läuft.
Er ist zweimal von Nils Högl ermordet worden. Ja, beim ersten Mal hat er ihn wieder reanimiert und zurückgeholt. Mein Opa wusste darum, er hatte von da ab auch massiv Panik. Wollte aus dem Krankenhaus, hat versucht, sich die Schläuche zu entfernen, hatte Todesangst. Und Högl hat ihn dann zwei Tage später nochmal ermordet.
Bei uns haben sich ja auch relativ viele Angehörige gemeldet, die auch sehr unsicher waren. Ist vielleicht mein Verwandter ein Opfer? Dann kommt die Frage immer wieder, was ist das für ein Mensch? Warum mordet jemand im Krankenhaus? Wieso tut jemand sowas?
Ganz viele von diesen Serienmördern sind Menschen, die häufig über wenig soziale Kompetenzen verfügen, die häufig selber körperlich oder seelisch misshandelt worden sind, die sich nie so recht haben durchsetzen können, die häufig ja auch von oberflächlichen Beziehungen abgesehen, häufig sozial sehr kontaktgestört sind, die im Kern ein eher schlechtes Selbstwertgefühl entwickeln und dann so Gefühle von Hilflosigkeit, Ohnmacht, fehlender Durchsetzungsfähigkeit schlichtweg dadurch kompensieren, indem sie im Übermaß dann Handlungen begehen, die ihnen immer wieder das Gefühl vermitteln, dass sie stark sind, dass sie mächtig sind, dass Menschen vor ihnen Angst haben.
Konstantin Kadiophilis, Gerichtspsychiater, schrieb das Gutachten über Nils Högl.
Und es treten bei solchen Menschen durchaus suchtartige Entwicklungen auf, weil deren Belohnungssystem immer wieder stark stimuliert werden muss oder es auch immer intensiverer Reize bedarf, damit dieser Belohnungseffekt tatsächlich auftaucht.
Nils Högl war offensichtlich nicht immer jemand, der so egozentrisch war, so ich-orientiert, auch ja, so empathiefrei. Also er galt, also wir haben ja auch ein bisschen in seine Biografie geguckt, in seine Kindheit und Jugend, auch mal mit ein paar Leuten gesprochen, mit Schüler, Lehrer und so. Und da kam eigentlich erstmal raus, auch da ein völlig normaler Junge mit aber üblichen Problemen vielleicht, die irgendwo mal auftauchen. Aber es gab doch gar keine Anzeichen. Das sagten Bekannte von ihm. Das ist der typische Satz, den man eigentlich immer wieder liest, muss man ja ehrlicherweise sagen, wenn man es mit solchen unvorstellbaren Verbrechen irgendwo zu tun hat. Er hat immer nett gegrüßt, wisst ihr, so ein klassischer Satz, den ich immer wieder höre oder lese. Das zeigt ja dieses, es gab da in der frühen Zeit keine Anzeichen. Es gibt ja auch alte Fotos, wir haben auch mal eins veröffentlicht, von seiner Examensparty. Also ein junger Mann von, keine Ahnung, vielleicht 20 Jahren, Anfang 20, ein schlanker, gut aussehender junger Mann, lockig, der da schon eine gewisse Fröhlichkeit ausstrahlt. Und so hat man ihn ja auch beschrieben dann später.
Sein Ruf war ja erst einmal, ich sag mal, es gab so zwei Lager, nicht? Also einmal das eine Lager, das ist die Mehrheit auf dieser Station gewesen damals, die fanden ihn wegen seiner coolen Art, wegen seiner großen Klappe und wegen seiner Fähigkeit zu reanimieren, klasse. Und damals, der war schlank, der war rank, der hatte Schnitt bei den Frauen. Also da lief das für ihn alles gut. Dann gab es wieder Leute, dazu gehöre ich, die eben so intensiv sich um den Faktor Pflege auch gekümmert haben. Also für mich war das nicht nur ein Bypass, der da lag, sondern es war Herr Müller. Und ich wusste, dass der Herr Müller vielleicht zwei erwachsene Kinder hat, eine Frau, die sich große Sorgen macht oder und so etwas. Das war mir wichtig. Und das fiel auf, das war diesem Nils H. völlig egal. Also der hat relativ oberflächlich, der hat zwar guten Morgen gesagt, aber ich sag mal, der hätte nicht erkannt, wenn ein Patient Tränen in den Augen hat, weil es ihm nicht gut geht, ja, oder weil er Angst oder weil er Schmerzen hat, so. Und da war ich sehr sensibel und habe mir gedacht, naja, okay, der ist gar nicht ganz schön hart drauf, dieser Typ, ne? Und fiel aber nicht auf. Er war immer so in der ersten Linie mit, auch beim Feiern, ja. Also wenn die Herzchirurgie feiern ging, dann war immer richtig was los, ne? Und das konnte er auch.
Ein Arzt hat mir mal beschrieben, der mit ihm zusammengearbeitet hat, der natürlich auch nicht mit seinem Namen genannt werden wollte. Und der hat mir das mal aus seiner Sicht beschrieben, damals er auch als junger Arzt. Er sagt, das war immer toll, wenn der da war. Das war immer kurzweilig, der war gut drauf, der war lustig und der konnte was. Bei dem wusste man medizinisch, das läuft. Dieser Arzt, ich schätze ihn sehr, ein sehr kluger Mann, sagte zu mir, das stellt sich natürlich jetzt ganz anders dar. Deswegen wird er das auch nicht unbedingt mit seinem Namen in der Zeitung lesen wollen, dass er sich dafür stark gemacht hat, einen Serienmörder, der zu dem Zeitpunkt ja schon nachweisbar mindestens 35 Menschen getötet hatte. Das war ja da am Ende seiner Oldenburger Zeit. Den zu behalten.
Vielleicht wollte er auch einfach nur testen, wie weit kann ich gehen? Wie weit vertrauen die mir eigentlich oder glauben nicht, dass ich für solche Taten fähig bin? Es sind ja auch keine Anstalten getroffen worden, als Patienten sagten, also mit dem war das komisch, der hat mir eine Spritze gegeben, danach ist es mir schlecht gegangen. Das ist ja auch nicht hinterfragt worden. Ich meine, dass er so, was manche andere Täter auch zeigen, wenn sie mehrere Taten begangen haben, dass sie so ein Bewusstsein des Unfehlbaren dann auch in sich spüren, dass man ihnen nicht auf die Schliche kommt, dass ihnen niemand etwas beweisen kann.
Diese moralische Verrohung, die entwickelt sich ja auch häufig weiter fort. Sie denken sich dann, naja, Gott, ich habe schon ein, zwei oder drei Leute umgebracht und naja, wenn ich da jetzt erwischt werde, dann lande ich im Knast oder wo man sich gerade aufhält, dann lande ich auf dem elektrischen Stuhl und ja, schadet nicht, wenn ich jetzt noch Nummer 4, 5 und 6 umbringe, kann für mich persönlich das Ergebnis dadurch ja nicht schlechter werden, wenn ich erwischt werde, aber ich möchte ja nicht erwischt werden und damit steigt zum Beispiel auch wiederum die Bereitschaft, jemanden zu töten, denn der Tote ist ja häufig ein schlechter Zeuge, der kann ich mir gegen nicht aussagen.
Ich glaube, dass er einfach irgendwann in Oldenburg schon mal falsch abgebogen ist, ja, aus irgendeiner Situation heraus und dann festgestellt hat, dass er damit durchkommt. Und er hat sich diesen Kick geholt und er braucht ihn in immer kürzeren Taktung. Er hat dadurch, dass er dieses System so gut verstanden hat und auch um die Sicherungsmechanismen, Kontrollen und dergleichen wusste, hat er angefangen, mit diesem System zu spielen. Das heißt, er hat mal die Medikamente gewechselt, mit denen er gemordet hat. Er hat zum Teil so Sachen gemacht, wohl, dass er selbst an Tagen, an denen er nicht da war, hingegangen ist, um Taten zu begehen, um eben dort auch nicht aufzufallen. Aber es ist allen anderen aufgefallen. Und deswegen ist zum Beispiel allein schon in Oldenburg, ist man dort ja auch entsprechend aktiv tätig geworden. Man wusste ja, dass diese ganzen Reanimationen, die dort stattfanden, eine erhebliche Steigerung der Reanimationsfälle, aber auch der Todesfälle dort eine Ursache haben müssen. Das könnte ja eine organisatorische, medizinische sein oder ein Hygieneskandal oder eben jemand mordet.
Klinikum Delmenhorst, 22. Juni 2005, Intensivstation.
Krankenpfleger Nils Högel, damals 28, hat Spätschicht. Sein Patient Dieter M., 63 Jahre, Justizvollzugsbeamter, liegt nach zwei schweren Operationen im künstlichen Koma. Noch ist sein Zustand stabil. Wie immer, wenn Högl einen Reanimationsfall auslösen will, schaltet er die Überwachungsanlage für wenige Sekunden aus, bis er das Gilorhythmal injiziert hat und das lebensbedrohliche Herzkammerflimmern einsetzt. Eigentlich ist das der Moment für Nils Högl, seine Rolle als Lebensretter zu inszenieren. Aber diesmal wird er gestört. Eine Kollegin hat das Zimmer betreten und die Lage erfasst.
Die Schwester, die ihn da auf frischer Tat ertappt hat an dem Bett, die hat sich wirklich hervorragend verhalten, finde ich. Weil die wirklich geistesgegenwärtig reagiert hat. Sie hat erst mal gesehen, da stimmt was nicht. Und hat dann ja sogar noch dem Patienten ja noch eine Blutprobe entnommen, was ja ganz toll war, wo dann ja am Ende auch der Nachweis gebracht werden konnte.
Man hat den Täter auf frischer Tat. Da gibt es eigentlich nur noch einen Weg und der heißt ja zur Polizei, zur Geschäftsleitung, ja, den Justiziar einschalten oder sonst was. Auch da sagen alle, nö, machen wir nicht, schmoren wir im eigenen Saft. Auch der ist ja sowieso dann in Urlaub. Das kostet noch mal wieder ein Menschenleben.
Was es ja gab, ich meine, das muss man ja auch sehen, es gab ja dann noch dieses krasse Fehlverhalten des Klinikums. Die Blutprobe war inzwischen da. Am 24. Juni, am 22. Juni 2005 wurde der Högl da am Bett erwischt von Dieter M. Am 24. gab es eine Besprechung, da haben sich Führungskräfte zusammengesetzt und darüber sich unterhalten, was machen wir jetzt mit dem Högl? Wie gehen wir es damit um? Wir haben folgende Situation, wir wissen inzwischen, der Patient ist tot, die Blutprobe lag vor, der hat da Mist gebaut, wie gehen wir jetzt mit ihm vor? Und dann wusste jemand wohl zu berichten, ja, der hat heute Abend Spätdienst, danach geht er in Urlaub. Haben wir also nochmal Zeit, uns darüber Gedanken zu machen. Ja, und Högl kam abends zum Spätdienst und was macht er? Der mordet eine Patientin. Und das ist sicherlich Teil der ganzen Geschichte auch bei den Ermittlungen und bei der Anklage gegen Klinikmitarbeiter, dass man da natürlich schon sagen kann, wenn die sich anders verhalten hätten, wenn die gesagt haben, wir müssen sofort die Polizei rufen, der Mann muss sofort entfernt werden, hätte zumindest diese eine Patientin, Opfer 103 oder wie auch immer man sie beziffern möchte, hätte überlebt.
Und als Högl dann 2 Jahre später auf frischer Tat von seinen Kollegen bei einer Ermordung und Reanimation ertappt wurde und das Ganze dann natürlich auch in diesem kleinen Klinikum publik wurde, das ist rumgegangen wie ein Lauffeuer. Da war meiner Tante sofort klar, was bei meinem Opa passiert ist. So, und daraufhin ist meine Tante kurze Zeit später mit meinem Vater direkt zur Polizei und hat dort entsprechend auch mitgeteilt, dass es sich auch um eine Mordserie in größerem Umfang handeln könnte. Das hat man sozusagen aus den Verantwortlichen des Klinikums, ja auch von den Klinikmitarbeitern, ist das der Polizei herangetragen worden. Und daraufhin haben die verantwortlichen Polizisten, die an dem Fall dran waren, wie gesagt nur an dem einen Fall am Anfang, auch sofort innerhalb von 1 oder 2 Wochen sehr umfangreich für sich die Ermittlungen erweitert. Man hat sich dann die Statistiken kommen lassen, man hat sich die Namenlisten der Toten in seinem Aufenthalt kommen lassen, hat das alles abgeglichen und hat dann sehr, sehr schnell auch der Staatsanwaltschaft gegenüber ganz klar schriftlich sauber dokumentiert mit Grafik, mit allem drum und dran, die Dimension dieser unfassbaren Massenmordserie auch ganz klar gemacht. Sowohl das Klinikum als auch die Staatsanwaltschaft Oldenburg wussten im Herbst 2005 ganz genau, dass am Klinikum Delmhorst mit über 200 Toten zu rechnen ist. Mord, was er dort begeht und nichts anderes. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Also muss man auch mal sagen, die Deutlichkeit des Verbrechens, da geht es nicht darum, dass er jemanden nicht gut tut, sondern der ermordet Menschen. Und die lassen ihn mal ganz locker noch mal irgendwo da, ja, sagen die, ach, da machen wir jetzt doch noch nichts, weil wir haben es noch nicht intern alles geklärt. Wir haben noch nicht mit jedem darüber gesprochen und uns abgesichert oder sonst was. Auch da haben wir diese Aussage, ja, wir hatten ja noch keine Beweise. Nee, die Ermittlung macht die Polizei. Wenn ich das Gefühl habe, der ermordet systematisch Menschen und ich meine, die haben auch die Beweismittel. Also da gibt es überhaupt keinen Ermessensspielraum mehr zu sagen, das ist nicht Mord, was hier jemand begeht. Und dass das noch einen Menschen dann noch sozusagen noch zusätzlich getötet hat, ja, das ist so erschreckend, weil dieser Mord hätte am allerwenigsten sein müssen, weil man war eigentlich am Ende dieser Serie.
24.06.2005.
Und das, was bei meiner Mutter das Verhängnis war, meine Mutter war ja das letzte Opfer von dem Herrn Högel, denn es war der letzte Arbeitstag von dem Herrn Högel vor seinem Urlaub. Vielleicht hat der Högel geglaubt, er muss sich nochmal einen besonderen Kick an seinem letzten Arbeitstag verabreichen. Keine Ahnung, wenn er dann 2 Wochen Urlaub hat oder 3 Wochen Urlaub, vielleicht ist er dann auf Entzug, wenn er dieses Erlebnis nicht hat. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich weiß es nicht.
Jürgen Röper, Sohn von Renate Röper, die nach einer Hüftoperation kurz vor der Entlassung stand.
Meine Mutter könnte noch leben, ganz einfach. Den Schaden, den kann man nicht gut machen. Das geht gar nicht. Mir ist wichtig, dass die Pfleger, die was gewusst haben, oder die Stationsärzte, die Vorgesetzten oder die Krankenhausleitung, die meiner Meinung nach das jahrelang gedeckt haben, die wirklich nichts unternommen haben, dass die bestraft werden. In welcher Form auch immer. Also ich denke mal, diese Menschen haben den Eid abgelegt, um anderen Menschen zu helfen. Und das haben sie nicht getan.
Die sind sehr unterschiedlich, die Folgen, weil je nachdem, was für ein Mensch dort getötet wurde. Und es gibt ja kein Schema, dass Högel, ich sag jetzt mal, nur schwerstkranke alte Menschen erlöst hat, wie bei anderen Patiententötungen, sondern der hat reihum gemordet. Bei uns ist es, wie gesagt, es wurde ein geliebtes Familienmitglied herausgerissen. Die Familie hat da sehr drunter gelitten. Bei anderen ist es so, dass zum Beispiel ein 43-jähriger Familienvater von 2 kleinen Kindern ermordet wurde. Da geht es um Unterhalt. Da fehlt plötzlich der Haupternährer der Familie. Der Vater der Kinder. Ja, da haben sie 2 traumatisierte Kinder. Da fehlen ihnen schlichtweg auch wirtschaftliche Mittel, solche Sachen. Es gibt Leute, die danach so traumatisiert waren, dass sie allein im Beruf nicht mehr richtig reinkamen. Angehörige, die ihren Job dadurch verloren haben, weil sie gar nicht mehr auf Spur kamen, weil sie wussten, da wurde jemand ermordet. So, und das nicht verkraftet haben. Also die Folgen sind sowohl wirtschaftlich als auch natürlich psychisch extrem.
Und was habe ich gemacht? Alkohol ohne Ende. Also wirklich zu Hause gesessen. Diese ganzen Geschichten waren für mich eigentlich irgendwie so gar nicht wahr. Das ist, als wenn man in ein richtiges Loch fällt. Und du sitzt zu Hause, kannst nichts machen. Und dann kam eben auch diese Beerdigung. Die Verwandten kamen eben zur Beerdigung, aber dann war die Zeit vorbei. Aber ich war immer noch auf dem Stand, dass ich alleine war, eben halt, dass meine Mutter nicht mehr da war. Meine Großmutter war ja mittlerweile auch schon verstorben. Mein Vater ist früh verstorben. Und dann ist das bis zum Ende des Jahres so weit gegangen, dass ich wirklich dann in einer Sparkassenfiliale zusammengebrochen bin. Wollte mir Geld holen und bin stumpf am Bargeldautomaten zusammengesackt.
Der Fall Adnan Tüter, Juni 2004.
Ja, wir hatten ein schönes, zufriedenes Leben, finde ich. Wir hatten hier das Haus gekauft und er hat gearbeitet. Ich war ja erstmal zu Hause mit den Kleinkindern. Alles ganz normal. So, wenn ich zurückdenke, war alles in Ordnung.
Adnan Tüter kam vor 17 Jahren aus der Türkei nach Deutschland. Er ist 47, arbeitet in Bremen als Taxifahrer. An einem heißen Sommertag scheint er einen Kreislaufkollaps zu erleiden. Kollegen bringen ihn ins Krankenhaus. Der Arzt in Bremen aber kann seine Beschwerden nicht deuten, notiert Hyperventilationssyndrom auf den Diagnosezettel und entlässt ihn. Tatsächlich hat Adnan Tüter einen Schlaganfall. Er hat Sehstörungen, ihm ist schwindelig, er spricht undeutlich. Maria drängt ihn ins Krankenhaus nach Delmenhorst. Sie weicht dort 3 Tage nicht von seiner Seite, fährt nur kurz nach Haus, weil der Arzt gesagt hat, dass ihr Mann in keiner akuten Lebensgefahr mehr sei und sie sich ausruhen solle.
Maria Tüter, Witwe von Adnan Tüter.
Kurz vor 5 habe ich einen Anruf bekommen. Das war auch eine Ärztin, dass man ihn wieder beleben musste. Und auf jeden Fall sollte ich dann bitte kommen. Und ich, weil ich so doll am Weinen war, hat sie mich dann nochmal gefragt, ob ich noch so ein bisschen klar bei mir bin, weil ich so ausgeflippt bin. Auf jeden Fall war ich dann mit meinem Bruder und mit meinem Schwager da. Und eine Stunde war ich noch bei ihm. Und dieses Piepen, dieses ganz zuletzt, diese Töne, diese Pieptöne, zuerst diese Herzschläge und dann ist so ein Piep. Und auf jeden Fall ist er dann verstorben. Leider.
Es folgen schwere Jahre für seine Witwe. Die Kinder sind noch klein. Aber Maria Tüter schafft es, sie großzuziehen. 12 Jahre später steht eine Polizistin vor der Tür, teilt ihr mit, dass ihr Mann vermutlich von Nils Högl ermordet wurde und exhumiert werden muss. Aber Adnan Tüter liegt in der Türkei in der Nähe der syrischen Grenze begraben. Und die dortigen Behörden lassen keine deutschen Rechtsmediziner an diesen Fall. Jetzt, nach 2 Jahren, traf endlich das türkische Obduktionsergebnis bei der Oldenburger Staatsanwaltschaft ein. Und wenn die Rechtsmediziner der Medizinischen Hochschule Hannover die Arbeit ihrer türkischen Kollegen bestätigen, muss Nils Högl mit einer weiteren Mordanklage rechnen. Das wäre der Moment, vor dem Maria Tüter sich immer gefürchtet hat. Die Gewissheit, dass ihr Mann ermordet wurde. Weil sie ihn damals ins Klinikum Delmenhorst drängte, fragt sie sich, ob er sonst vielleicht noch am Leben wäre. Maria Tüter ist seit 3 Jahren krank und arbeitsunfähig.
Es ist mir schon ganz klar, es war vor x Jahren sozusagen. Und man kann ja eh nicht sein Namen. Ja, das weiß ich. Das Leben geht natürlich weiter. Nur man beschäftigt sich extrem. Ich kann da nicht abschließen und sagen, okay, das war damals so und so. Leider, ich habe ja gar keine Antworten, wo ich dann abschließen kann. Verstehen Sie, wenn ich diese Antwort hätte, ich weiß nicht, ob es dann schwieriger wird oder vielleicht ein Tick leichter wird. Trotz dessen habe ich leider diese Angstzustände vermehrt, dass ich tagelang im Bett liege, dass es mir sehr schlecht geht und mir tun alle Knochen weh. Mir tut alles weh. Ich kann es einfach nicht erklären. Alles tut mir weh. Diese Belastung, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Körperlich und seelisch, wenn mir das damals vielleicht jemand erzählt hätte, so und so fühle ich mich, ich hätte es nie geglaubt, sowas gibt es doch nicht. Da kommen die Bilder immer wieder hoch, natürlich. Diese Piepen, dieses Geräusch, Krankenhaus, Herztöne und ganz zuletzt dieses durchgehende Ton. Und wenn ich so einen Ton auch mal so einen Film oder sehe oder höre, dann natürlich automatisch. Manchmal laufen mir automatisch die Tränen los. So, und dann, wenn meine Kinder dabei sind, möchte ich denen das natürlich nicht zeigen. Dieses sich beherrschen, sich alles in sich reinzufressen, das ist sehr schwer.
Und dann in diesem Prozess 2014, 2015 wurde dann ja die deutlich größere Dimension noch wieder deutlich. Was dann wieder dazu führte, dass auch der Polizeipräsident hier die Sonderkommission Cardio eingerichtet hat. Dürfen wir auch ein bisschen mitstolz sein als Journalisten hier vor Ort, mit permanenter Berichterstattung auch dazu beigetragen zu haben. Dadurch wurden dann ja wirklich peu à peu hunderte Krankenakten, Rettungsprotokolle, alles Mögliche ausgewertet in insgesamt 3-jähriger Ermittlungsarbeit. Und an deren Ende stehen wir jetzt und wissen eben, dass wir eine Mordanklage in 97 Fällen haben.
25. Mai 2016, Polizeiinspektion Oldenburg. Soko-Chef Arne Schmidt und Oberstaatsanwältin Daniela Schierig-Bohlmann treffen auf Nils Högl.
Ein Justizbeamter führt Högl herein und nimmt ihm die Handschellen ab. Das Urteil lebenslänglich steht längst fest. Aber noch immer sind nicht alle Morde ausermittelt. Fast 11 Jahre lang haben die Ermittler auf dieses Verhör gewartet. Die Ermittler der Sonderkommission Cardio haben Grafiken, Tabellen, Listen vorbereitet mit Patientendaten, Befunden, Todeszeiten und den Diensten des Ex-Krankenpflegers. Nils Högl ist 41 Jahre alt. Der erste Mord, den man ihm nachweisen konnte, war 2000 in Oldenburg. Der letzte am 24. Juni 2005 in Delmenhorst. Die Unterlagen seiner Jahre als Mörder sollen seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Nach 6 Tagen Verhör kommen die Ermittler auf die Zahl 103. 103 Tote, die auf das Konto von Nils Högl gehen. 5 davon wurden in den früheren Prozessen schon verhandelt.
In Oldenburg und in Delmenhorst ist die Geschichte vollkommen unfasslich und spektakulär. Ich habe so etwas noch nicht gesehen, noch nicht gehört, jedenfalls nicht in Deutschland und auch nicht in Europa. Es mag sein, dass es in den USA einen Fall gegeben hat von Donald Harvey, der ein bisschen vergleichbar ist, dem Fall von Nils Högl. Der liegt lange zurück und da hat über 10 Jahre ein Krankenpfleger in 10 unterschiedlichen Krankenhäusern in 3 Bundesstaaten näherungsweise 100 Patienten getötet und sobald er verdächtig wurde, wurde er weggelobt und fing an, im nächsten Krankenhaus und machte da sein mörderisches Geschäft weiter. Und jedes einzelne Krankenhaus dachte, wenn wir denen los sind, dann ist das Problem für uns erledigt und der Schaden, der eingetreten ist, ist riesig und der Schaden, der jetzt eintritt in Oldenburg und Delmenhorst, ist ebenfalls riesig und nicht wieder gut zu machen.
Die 6 Tage Verhör sind ein zähes Ringen. Anfangs räumt der Krankenpfleger nur ein, einigen wenigen Patienten auf der Intensivstation des Klinikums Delmenhorst die tödlichen Mittel gespritzt zu haben. Das war vor Gericht schon so und wiederholt sich jetzt. Mit dem Unterschied, dass die Ermittler dieses Mal Beweise vorlegen können. Sie haben auf 67 Friedhöfen 134 Leichen ausgraben und auf Reste von Giften untersuchen lassen.
Es wurden Kostengründe immer mal vorgeschoben. Ich habe nicht das Gefühl, dass Mord eine Kostenfrage sein sollte. Auch nicht für die Staatsanwaltschaft Oldenburg. Und es ist auch ganz klar, nein, ich glaube, dass es durchaus auch schlichtweg politische Gründe sind. Man wollte diesen Skandal nicht.
Also ich bin nicht mehr so wie früher. Früher bin ich mehr ausgegangen mit meinen Kindern. Immer viel unterwegs. Und jetzt momentan, ich gehe nicht mal alleine raus. Ich bin dann meistens zu Hause. Und sitze da, versuche irgendwas zu lesen, aber mein Gehirn rattert und ist woanders. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich gucke dann nur, was da alles passiert ist, was alles kam und solche Sachen. Das, was ich da erlebt habe, das rattert mir immer durch den Kopf. Was habe ich da verkehrt gemacht? Weil er sich ja immer wieder geäußert hat, er möchte nicht in das Krankenhaus. Weil er das ja partout regelrecht geschrien hat. Er möchte nicht dahin. Und deswegen macht mir das Schuldgefühle.
Sie haben eine ganz große Bandbreite von Reaktionen. Sie haben auf der einen Seite, ich sage jetzt mal Leute wie ich, die sagen, ich ziehe das Ding durch, ja, weil ich will wissen, was die Wahrheit ist. Und ich will auch wissen, wer die Schuldigen sind. Und ich will auch ganz klar, dass die Verantwortung der Staatsanwaltschaft, also dieses Verschleiern, dieses Vertuschen, dieses systematische Vermeiden der Aufklärung auch entsprechend transparent gemacht wird. Bis hin zu welchen, die einfach schlichtweg sagen, mein geliebter Mann oder Vater oder sonst was ist tot. Ja, ich habe gerade jetzt die Trauer überwunden. Das ist ja auch schon für viele lange her. Ja, die wollen nicht, dass neue Wunden aufreißen. Es gibt gerade in den Familien, wenn das zum Beispiel jetzt ja, 2 Kinder sind und eine Mutter oder so, dann haben sie sehr unterschiedliche Positionen und das innerhalb einer engsten Familienbindung. Von ich will da nichts mehr von wissen oder ja, bis hin zu ich gehe jetzt als Nebenkläger dem hinterher.
Richtig spannend wird ja der Prozess gegen die Klinikmitarbeiter, wo es wirklich um die Frage geht, wer hat was gewusst? Hat jemand was gewusst? Was wurde getan? Es gab ja auch nicht nur klare Hinweise, es gab ja auch Leute, die etwas gesagt haben. In Delmenhorst zum Beispiel, wo zum Beispiel jemand zu einem Vorgesetzten, zur Stationsleitung ging und sagt, du, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Da läuft was ganz komisch, da passt was nicht. Und wo dann gesagt wird, kümmere dich um deinen eigenen Kram und nichts weiter unternommen wurde.
Ich habe da eine persönliche Meinung zu, weil es ist ein absoluter Karrierekiller in Oldenburg, gegen die Kliniken zu agieren. Egal ob jetzt Polizei, Staatsanwaltschaft oder sonst was. Ich glaube, dass das durchaus da stark mit reingespielt hat. Niemand fasst in Oldenburg die Kliniken an. Das ist auch in der Vergangenheit, egal ob es da um, ich sag mal, Kunstfehler, ja, ärztliche Fehler, Behandlungsfehler oder sonst was ging. Oder jetzt mit den Morden. Ich glaube schlichtweg, dass die Staatsanwaltschaften bei dem Thema nicht konsequent hinterhergegangen sind.
Wenn man mal zurückblickt, erst 2005 ist er auf frischer Tat ertappt worden. Dann zieht sich das wie häufig vor Gericht, bis dann irgendwie, ich glaube Anfang 2006 Anklage erhoben wurde. Man muss sich das nochmal klar machen. Nils Högl hat zu dem Zeitpunkt alle seine Morde begangen. Wir wissen von der Zeit 103 Taten. Möglicherweise sind es viel mehr, vielleicht sind es sogar doppelt so viele. Ist alles möglich, weil ja ganz viele Leichen nicht mehr untersucht werden konnten. Da ist also ein Mann, der hat hunderte vielleicht Menschen getötet. Und der wird wegen eines Falles, nicht mal wegen Mord, sondern wegen Mordversuchs wird er angeklagt erstmal. Und was macht er? Der stellt sich hin, er gibt nicht irgendetwas zu, sondern er hat dann zwar ein Geständnis abgelegt, dass er diesem Patienten Dieter M. dieses Herzmittel gespritzt hat. Er hat das Geständnis dann aber widerrufen. Auch sein Verteidiger hat sich da wohl sehr stark gemacht. Das Geständnis, das sei überhaupt nicht zulässig gewesen, der sei betrunken gewesen, der Högel, als er das ausgesagt hat. Für mich fängt das damit ja an. Da ist jemand, der Morde in dreistelliger Zahl auf dem Gewissen hat. Er gibt diesen Einfall zu und widerruft ihn sogar noch. Ja, was steckt dahinter? Ist er so abgebrüht? Ist er so ein Taktiker? Hat er wirklich geglaubt, er kommt davon?
22. Dezember 2006.
Högel wird wegen versuchten Totschlags zu 5 Jahren Haft und einem befristeten Berufsverbot verurteilt. Staatsanwaltschaft und Nebenklage gehen in Revision. Högel ist weiter auf freiem Fuß, arbeitet in 2 Altenheimen weiter als Pfleger.
Dann ging der Fall zurück ans Landgericht. Die machen ein neues Urteil. Ende 2008 wird das noch mal ein bisschen schärfer ausgesprochen. Jetzt Verurteilung wegen Mordversuchs plus etwas höhere Strafe, lebenslanges Berufsverbot. 2009 wird es rechtskräftig. Dieser Mann ist dann irgendwann im Mai 2009 ins Gefängnis gegangen, Selbstantreter. Man sah ja offensichtlich nicht so eine große Gefahr irgendwie bei ihm. Das ist auch noch eine sehr interessante Geschichte am Rande, die da mitspielt. Und dann vergehen ja wieder 5 Jahre, bis Anklage erhoben wird, in weiteren 5 Fällen und er wieder vor Gericht steht. Auch in diesen 5 Jahren passiert ja nicht viel. Es gibt ja ein paar Aussagen zwar von Mithäftlingen, dass er sich da auch ein bisschen inszeniert hat, gesagt hat, ich bin ein großer Serienmörder oder so etwas, aber sonst auch nach außen oder irgendwie jetzt was Schuld zugeben oder ähnliches angeht, ist ja nichts passiert bei ihm.
Und ich glaube, das ist etwas, was der braucht, Anerkennung. Der braucht Öffentlichkeit, der braucht Aufmerksamkeit. Deswegen sagte ich vorhin, ich glaube, der genießt die ganze Geschichte noch. So krank das ist. Ob es besser wird, wenn er da den ganzen Angehörigen jetzt irgendwann mal ins Gesicht gucken muss, wenn das neue Verfahren jetzt Ende Oktober anfängt. Ja, da werden ja 120 Nebenkläger sitzen in der Weser-Ems-Halle und ihnen ins Gesicht gucken. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das war der stärkste Impuls an Anerkennung. Der hat einen Bedarf an Anerkennung, die ja jeder Mensch sicherlich braucht. Aber die war außerordentlich auffällig.
Und dann sitzt er 2014 vor Gericht und spricht nicht, sagt nichts. Und das geht dann so ganz langsam, dass er dann irgendwie diese Fälle dann einräumt, dass er mit seinem psychiatrischen Gutachter ja ausführlich spricht und dann auch zugibt, ja, weil das ja permanent in den Zeugenaussagen immer wieder Thema war, dass da Verdachtsmomente waren, dass da viel mehr passiert sein könnte, ja, er hat viel mehr getan und gibt 30 Morde zu. Und 60 Versuche, so irgendwie.
Der Tatzeitraum von Nils H. insgesamt ist entsetzlich lang. Die Opferzahl ist unfasslich hoch. Wir reden über mehr als 100 mit hoher Wahrscheinlichkeit nachgewiesene Tötungen laut Anklageschrift. Und wir reden hier nicht nur über ein Versagen von Kollegen und Vorgesetzten in Oldenburg, sondern von einem Versagen von Kollegen und Vorgesetzten in Delmenhorst, sondern auch von einem Justizversagen. Also wenn Sie so wollen, ist das ein Systemversagen, das so unfasslich ist und so wenig nachvollziehbar ist, dass es schwierig ist, das überhaupt zu beschreiben in seiner ganzen Dimension.
Interessant ist, dass es schon 2006, als dann auch später Ende des Jahres der Prozess begann, dass es natürlich schon sehr viele Hinweise gab. Es gab diese Statistik, wo geguckt wurde, wie viele Todesfälle gab es, wann hat er Dienst gehabt. Das gab es alles und das lag ab 2006, ab Mitte 2006 bei der Staatsanwaltschaft, das wissen wir. Warum es dann 2018 werden muss, das gehört zu den großen Rätseln in diesem Fall, bis der Prozess in dieser wirklichen Mordserie, ja 97 Fälle, die angeklagt sind, stattfinden kann.
Das, was das Klinikum Oldenburg dort gemacht hat, die Verantwortlichen, das erinnert ja sehr stark auch an Kindesmissbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Ich glaube, in dieser Tradition bewegt sich das. Ja? Wir haben hier ein Verbrechen, ja, und hier wollen wir es nicht haben, wir geben es jetzt weiter. Und allein dieser Justizskandal wirft natürlich ein ganz, 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 ganz übles Licht. Weil es ist so, sie haben alles. Es gibt gar keinen Grund, diese Taten nicht aufzuklären. Und die Art und Weise, wie die Justiz sich dort den Opfern und Angehörigen gegenüber in eine Schuld begibt, das ist zweifelsohne absolut unangemessen für einen Rechtsstaat.
Der Prozess im Oktober 2018 wurde in die Weser-Ems-Hallen verlegt, damit alle Platz finden. 120 Nebenkläger und 17 Anwälte haben sich angemeldet.
Er arbeitete umsichtig und gewissenhaft. Über den Krankenhausmörder Nils Högl, ein Feature von Roswitha Kraus. Es sprachen Ursula Illert und Carlos Lobo. Ton und Technik Ernst Hartmann und Hanna Steger. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Tina Klopp. Produktion Deutschlandfunk 2018.